Ja, heute Abend soll es also um die drei Gerichtsreihen gehen, die der Wiederkunft Jesu Christi vorausgehen. Siegel, Posaunen, Zornschalen, Gerichte. Ich kann jetzt natürlich nicht die ganzen betreffenden Kapitel lesen, sondern wir werden dann Stück für Stück auf einzelne Abschnitte dieser Kapitel zu sprechen kommen. Ich habe Ihnen diese Gerichtsreihen einfach mal nebeneinander gestellt. Es sind ja jeweils 7 Gerichte. Ich möchte zunächst etwas sagen zur Stellung dieser Gerichte. Wenn wir heute Abend von Gerichten reden, dann geht es noch nicht um Gerichte im Sinne des Weltgerichtes, wo alle Menschen sich vor Gott verantworten müssen, sondern es geht um die Ereignisse, die der Wiederkunft Jesu Christi vorausgehen. Wenn wir uns anschauen, welches Bild von der Zukunft zeichnet die Offenbarung, dann stellen wir fest, die Offenbarung rechnet nicht damit, dass vor der Wiederkunft Jesu Christi noch die ganze Welt christianisiert wird. Sie rechnet nicht damit, dass vor der Wiederkunft Jesu Christi es zu einem goldenen Zeitalter, zu einer Blütezeit auf dieser Welt kommt, sondern eher nun zu einer Zunahme der Gottlosigkeit, die dann ihren personifizierten Höhepunkt erreicht in der Person des Antichristus, also dieses letzten großen Weltherrschers, der versuchen wird, die Stelle Jesu Christi einzunehmen. Und in diesem Zusammenhang, also mit diesem Anwachsen, mit dieser Zunahme der Gottlosigkeit, ergehen Gerichte über diese Erde. Gerichte, die jetzt nicht zu verstehen sind, in dem Sinn, dass Gott nun einfach seinem Zorn freien Lauf lässt, sondern es sind immer noch Gerichte, mit denen Gott versucht, die Menschheit zur Umkehr zu führen. Das wird deutlich, wenn wir aufschlagen, Offenbarung Kapitel 9, Vers 20. Der Zusammenhang sind die Posaunengerichte. Und da heißt es nun nach dem 6. Posaunengericht, das dazu führt, dass der 3. Teil der Menschheit getötet wird. Da heißt es dann in Vers 20, und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können, und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Das Ziel der Gerichte ist eigentlich die Bekehrung. Und das Tragische ist nun, dass es zu dieser Bekehrung nicht kommt, dass der Mensch sich durch diese Gerichte nicht abbringen lässt von seinem gottlosen Weg. Ebenso dann Kapitel 14. Auch dieser Ruf zur Umkehr, ein Engel, der ein ewiges Evangelium zu verkündigen hat. Es heißt da in Vers 7, und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Ich denke hier an Paulus, Römerbrief, Kapitel 1, wo Paulus nun den Menschen für unentschuldbar erklärt. In dem Sinne, dass er sagt, durch die Schöpfung, indem der Mensch die Schöpfung mit Verstand anschaut, müsste er eigentlich erkennen, dass hinter dieser Schöpfung eine unsichtbare Kraft, die Kraft Gottes steht, und trotzdem hat der Mensch Gott nicht die Ehre gegeben, sondern hat sich den Götzen zugewandt. Und hier ein ganz ähnlicher Gedanke: Betet doch den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Nun gebt doch Gott, dem Schöpfer, die Ehre. Die Gerichte haben das Ziel der Umkehr, und ich habe versucht, auch hier auf diesem Schaubild anzudeuten, diese Gerichte vollziehen sich alle vor dem Horizont, dass immer noch durch das Evangelium Menschen zum Glauben gerufen werden. Dieses helle Licht der Mission, Jesus sagt ja in Matthäus 24, und es wird das Evangelium verkündigt, bis zum Schluss, Matthäus 24, Vers 14, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann, erst dann wird das Ende kommen, erst dann die Wiederkunft Jesu Christi und erst dann dieses endgültige Weltgericht, hier dargestellt durch diesen Thron ganz rechts, wo dann unser menschliches Leben beurteilt wird, ohne dass zum Zeitpunkt dieses Gerichtes noch eine Veränderung möglich wäre. Umkehr. Der Komiker Karl Valentin, weiß nicht, inwieweit er bekannt ist, dieser Münchner Komiker, er hat einmal Folgendes gesagt: Wenn ich einmal der Herrgott wäre, ich glaube, ich käme in Wut, weil diese Menschheit auf der Welt gerade tut, was sie gerne tut. Ich schaute nicht mehr lange zu, wenn's miteinander raufen. Ich ließe eine Sintflut los und ließ sie alle ersaufen. So sagt Karl Valentin. Aber die Offenbarung sagt anders. Nicht, dass Gott jetzt einfach dreinschlägt, nicht, dass Gott jetzt aus heiterem Himmel eine Sintflut schickt, sondern diese Gerichtsreihen sind ein Anklopfen Gottes. Bevor Jesus wiederkommt, bevor er seine Herrschaft aufrichtet, bevor das Endgericht stattfindet, ein Anklopfen Gottes. Gott meldet sich sozusagen in dieser Welt an. Und dieses Anklopfen Gottes hat eben den Sinn, dass dem Menschen immer noch dieser Spielraum und Freiraum zur Umkehr gegeben ist. Und jetzt wollen wir uns diese Gerichtsreihen etwas genauer anschauen. Das, was hier zunächst auffällt bei diesen Gerichtsreihen, wenn man sie miteinander vergleicht, das sind eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten. Ich habe versucht, sie hier grün zu markieren. In allen drei Gerichtsreihen ist von Krieg die Rede. Das zweite Siegelgericht, das rote Pferd, das hier erwähnt wird, dieses rote Pferd symbolisiert den Krieg. Rot ist ja die Farbe des Blutes. Dann bei den Posaunengerichten ist beim sechsten Posaunengericht davon die Rede, dass der dritte Teil der Menschheit durch ein Reiterheer getötet wird. Also auch hier geht es wieder um Krieg. Und ebenso im sechsten Zornschalengericht, wo nun die Könige dieser Erde versammelt werden zur Schlacht von Harmagedon. Dann weitere Gemeinsamkeiten. Im sechsten Siegelgericht ist die Rede von Erdbeben, von einer Sonnenfinsternis, auch von den Bergen und den Inseln, die nun ins Wanken geraten. Wir finden die Verfinsterung dann wieder im vierten Posaunengericht. Der dritte Teil der Sonne, des Mondes, der Sterne verfinstern sich. Und dann bei den Zornschalengerichten, fünftes Zornschalengericht, Verfinsterung des Reiches des Antichristen und schließlich dann auch die Insel und Berge, die nun verschwinden, auch das Erdbeben, das hier erwähnt wird. Und Schließlich gibt es dann noch Gemeinsamkeiten zwischen den Posaunen- und Zornschalengerichten, zum Beispiel, dass das Meer sich in Blut verwandelt, dass die Wasserströme ungenießbar werden. Das ist der Grund, warum manche Ausleger nun meinen, dass es in all diesen Gerichtsreihen um denselben Zeitraum jeweils geht. Also, dass es nicht um ein Nacheinander geht, zuerst die Siegelgerichte, dann die Posaunengerichte, dann die Zornschalengerichte, sondern dass es um ein Nebeneinander geht. Das heißt, die Posaunen-Zornschalengerichte beschreiben im Grunde genommen denselben Zeitraum, nur jetzt mit anderen Bildern und mit anderen Worten. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann stellt man doch auch Unterschiede fest zwischen diesen Gerichtsreihen. Man stellt eine Steigerung fest. Ich habe es rot markiert. Bei den Siegelgerichten, beim vierten Gericht heißt es, dass der vierte Teil der Erde betroffen ist. Wenn wir dann weitergehen zu den Posaunengerichten, dann ist hier jeweils vom dritten Teil die Rede. Der dritte Teil der Erde und Bäume verbrennt, der dritte Teil des Meeres wird zu Blut und der dritte Teil seiner Geschöpfe sterben, der dritte Teil der Wasserströme wird bitter, der dritte Teil der Sonne und der übrigen Gestirne verfinstert sich, der dritte Teil der Menschheit wird getötet. Und bei den Zornschalengerichten heißt es dann alle Geschöpfe im Meer sterben, also nun ist die ganze Erde betroffen. Auch eine gewisse Steigerung zwischen dem sechsten Siegelgericht und dem siebten Zornschalengericht. Beim sechsten Siegelgericht heißt es, Berge und Inseln geraten ins Wanken. Beim siebten Zornschalengericht heißt es, Insel und Berge verschwinden. Die sind gar nicht mehr da. Und natürlich fällt auch auf, dass bei allen Parallelen, die nun da sind, es doch auch große Unterschiede zwischen diesen Gerichtsreihen gibt, sodass ich nun meine, es geht hier nicht um ein gleichzeitiges Stattfinden dieser Gerichte, also nicht, dass diese Gerichte jetzt alle denselben Zeitraum beschreiben würden, sondern schon um ein Nacheinander, aber jetzt nicht um ein Nacheinander im ganz strengen Sinne, sondern in folgendem Sinn. Ich möchte es im Bild zeigen. Blau, das wären die Siegelgerichte, grün wären die Posaunengerichte und rot die Zornschalengerichte. Und nun sieht man, es ist kein strenges Nacheinander, sondern jeweils das letzte Gericht einer Reihe enthält die weiteren Gerichtsreihen. Also das letzte Siegelgericht ist der Auftakt zu den Posaunengerichten und enthält die Posaunengerichte in sich, und das letzte Posaunengericht ist der Auftakt zu den Zornschalengerichten und enthält diese Gerichte in sich. Und das erklärt nun auch, warum es dann so aussieht, als würden die Gerichtsreihen jeweils mit der Aufrichtung der Gottesherrschaft enden, weil praktisch alle Gerichtsreihen dann ihren Abschluss finden in der Wiederkunft Jesu Christi. Also bei dem letzten Posaunengericht, siebte Posaune, Offenbarung 11, Vers 15, da heißt es, und der siebente Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, und die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn man das dann liest, hat man den Eindruck, ja, jetzt ist die Geschichte zu ihrem Ziel gekommen. Jetzt hat Gott sein Reich aufgerichtet. Und das stimmt auch. Wir haben hier sozusagen das große Bild vor uns, aber wenn wir dann weiterlesen, dann merken wir, dieses siebte Posaunengericht enthält nochmal in sich diese Zornschalengerichte, durch die dann der Plan Gottes mit dieser Welt vollends zum Abschluss kommt. Ich möchte nun einfach auf einzelne Gerichte noch etwas eingehen, weil hier natürlich dann auch Fragen da sind. Es sind ja zum Teil nun schwer verständliche Bilder, die hier gebraucht werden, und immer wieder auch die Frage, wie soll man das verstehen? Soll man das wörtlich verstehen? Soll man das bildlich verstehen? Wenn wir da dann lesen von Heuschrecken, die aus dem Abgrund kommen, oder wenn wir lesen, dass der dritte Teil der Vegetation verbrennt, ist das alles bildhaft? Ist das wörtlich zu verstehen? Ich denke, am einfachsten zu verstehen sind noch die Siegelgerichte. Hier ist recht deutlich, was im Einzelfall gemeint ist. Offenbarung 6. Ich will mal das erste Siegelgericht übergehen, weil das etwas schwieriger ist. Aber wenn wir dann weiterlesen, das zweite Gericht ist klar. Es geht hier um Krieg. Das dritte Gericht ist nun auch deutlich. Das schwarze Pferd steht für den Hunger. Es hat als Symbol, hat der Reiter auf diesem Pferd eine Waage in der Hand. Die Waage ist ja das Symbol der Rationierung, deutet also darauf hin, dass Lebensmittel rationiert werden müssen. Und dann ist ja die Rede von einer Teuerung. Es heißt hier ein Maß Weizen für einen Silbergroschen. Normalerweise erhielt man 12 Maß Weizen damals für einen Silbergroschen, für einen Denar, für einen Tageslohn. Also nun eine zwölffache Verteuerung des Weizens. Und 3 Maß Gerste. Für einen Silbergroschen, normalerweise erhielt man für einen Silbergroschen 24 Maß, also eine achtfache Teuerung. Das rührt daher, dass Gerste nun damals nicht so teuer gewesen ist wie der Weizen. Also es geht hier um eine Hungersnot. Dann das vierte Pferd, dieses fahle Pferd, im Griechischen steht die Farbe Chloros, also das grünliche Chlorophyll, kommt daher, das, was in den Blättern drin steckt. Also es geht hier um die Farbe des Leichnams, des Todes. Dieses vierte Pferd, es steht für den Tod, der hier durch Schwert und Hunger und Krankheit und durch die wilden Tiere auf Erden erfolgt. Diese Zusammenstellung finden wir schon beim Propheten Hesekiel. Also das sind die Strafen Gottes, die er schon an seinem Volk ausgeübt hat. Und dann das fünfte Siegelgericht. Hier ist die Rede von Seelen derer, die umgebracht worden sind um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und zwar Seelen unten am Altar. Was meint dieses Bild? Bei den Opfern im Alten Testament war es ja so, dass das Opferblut an den Fuß des Altars gegossen wurde, bei manchen Opfern. Und nun wird ja im Alten Testament die Seele mit dem Blut in Verbindung gebracht. die Seele im Blut, deshalb auch das Verbot des Blutgenusses. Also es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Seele und Blut, und dieses Bild, die Seelen unten am Altar, will sagen, diese Märtyrer, sie haben ihr Leben Gott geopfert. Und nun ist sozusagen ihre Seele ausgegossen an den Altar, wie das Blut damals im Alten Testament an den Fuß des Altars gegossen wurde. Freilich, wenn wir dann weiterlesen, dann denkt man ja, wie soll man das nun verstehen? Und sie schrien mit lauter Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Nebenbei bemerkt, es ist übrigens eine interessante Stelle, wenn es um die Frage geht, was ist eigentlich mit den Gläubigen zwischen Tod und Auferstehung? Es gibt ja Theologen, die den sogenannten Ganztod lehren, die sagen, der Mensch stirbt ganz, da bleibt nichts mehr übrig, keine unsterbliche Seele. Es gibt andere, die den sogenannten Seelenschlaf lehren, dass sie sagen, der Mensch ist in einem Zustand der Unbewusstheit zwischen Tod und Auferstehung. Aber hier erfahren wir nun, dieser Zustand zwischen Tod und Auferstehung ist ein Zustand der Bewusstheit. Diese Seelen der Märtyrer, sie nehmen Anteil an dem, was geschieht. Sie nehmen Anteil an dem, dass Gott immer noch zuwartet mit seinem Eingreifen. Deshalb dann die Frage: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht, rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Wenn diese Seelen der Märtyrer hier sozusagen nach Vergeltung rufen, dann hat es nichts zu tun mit irgendwelcher Rachsucht. Man denkt ja unwillkürlich, ja, entspricht das überhaupt der Haltung eines Jüngers Jesu, wo doch Jesus am Kreuz gebetet hat: Vater, vergib ihnen. Wie können hier Menschen nach Vergeltung rufen? Wir verstehen die Stelle vom Alten Testament her, Psalm 79. Hier wird deutlich, um was es hier geht. Es geht nicht um Rache in dem Sinne, dass hier nun eine Rachsucht befriedigt wird, sondern Psalm 79, Vers 10, da lesen wir, wie der Psalmbeter zu Gott sagt: Warum lässt du die Heiden sagen, wo ist nun ihr Gott? Lass unter den Heiden vor unseren Augen kund werden die Vergeltung für das Blut deiner Knechte, das vergossen ist. Es geht diesen Märtyrern nicht um sich selber. Es geht ihnen um die Ehre Gottes. Sie leiden darunter, dass die Feinde Gottes sagen: Ja, wo bleibt denn euer Gott? Warum schützt er euch nicht? Und weil diese Märtyrer Gott lieben, deshalb ist das für sie etwas Unerträgliches, dass sie das mit ansehen müssen, wie der Name Gottes geschmäht wird, und um der Ehre Gottes willen nun diese Bitte: Wie lang wartest du noch zu? Und dann bekommen sie ja den Bescheid, dass sie noch etwas ruhen müssen, bis ihre Brüder, also noch weitere Märtyrer, hinzukommen. Und dann wird erwähnt das sechste Siegel. Dieses sechste Siegel führt zu kosmischen Erschütterungen. Es ist die Rede von einem großen Erdbeben, von einer Sonnenfinsternis, dass der Mond wie Blut wird, schon im Alten Testament die Zeichen des Gerichtes Gottes. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft. Entweder handelt es sich hier um einen dichterischen Ausdruck, dass damit einfach ausgesagt werden soll, dass die ganzen Kräfte des Himmels ins Wanken kommen. Oder aber es handelt sich hier um eine Art Meteoritenregen, der auf die Erde niedergeht. Und dann heißt es, der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Was bedeutet es? Ich denke in diesem Moment, obwohl es vielleicht nicht der passendste Vergleich ist, an die frühere Ente, die so ein Rolldach gehabt hat. Können Sie sich's noch vorstellen? Und dieses Rolldach, das konnte man dann so zurückwickeln. Und dann hat man so eine Art Cabrio gehabt, also dann hat man freie Sicht zum Himmel gehabt. Und dieses Bild stelle ich mir unwillkürlich vor, der Himmel wird weggerollt. Und was bedeutet es nun? Das bedeutet, Gott nimmt sozusagen das Dach von dieser Welt weg. Und damit ist nun der Mensch ohne Schutz, ohne jede Barriere dem Kommen Gottes ausgeliefert. Das ist der Sinn dieses Bildes. Also bislang ist es ja noch immer so, dass da eine Grenze ist zwischen Gott und dem Menschen. Natürlich hier versagt dann unser Begreifen, aber wir wissen eben, wir haben keinen unmittelbaren Kontakt mit Gott. Aber jetzt wird der Himmel weggerollt. Das, was so in unserer menschlichen Perspektive die Grenze zwischen Gott und dem Menschen ist, und jetzt ist dieser unmittelbare Kontakt da. Und was hier nun entsteht, wird dann in den folgenden Versen geschildert, nämlich der Mensch in seiner Sündhaftigkeit, er kann diese Nähe Gottes nicht ertragen. Er erschrickt zu Tode. Es geht den Menschen so, wie es dem Propheten Jesaja gegangen ist. Wir haben ja heute Nachmittag es davon gehabt, von diesem Heilig, Heilig, Heilig ist Gott der Herr. Gott begegnet dem Jesaja in seiner Heiligkeit. Und was ist die Reaktion? Jesaja sagt, weh mir, ich vergehe. Und erst recht nun die Menschen in ihrer Sünde, es heißt hier die Könige auf Erden, die Großen, die Obersten, die Reichen, die Gewaltigen, alle Sklaven und alle Freien. Es werden hier 7 Menschengruppen aufgezählt als Symbol der Vollständigkeit. Sie alle verbergen sich in den Klüften, den Felsen der Berge und sprechen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht Gottes, weil wir es nicht ertragen können. Und vor dem Zorn des Lammes. Und dann heißt es hier, denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Ja, es ist hier tatsächlich von dem Zorn Gottes die Rede. Nicht in dem affektiven Sinne, wie wir nun Zorn verstehen, dass jemandem der Kragen platzt und dass es dann zu einem Wutausbruch kommt. Es geht hier nicht um einen Affekt Gottes, sondern was ist der Zorn Gottes? Schlatter hat gesagt, es ist der Widerwille Gottes gegen alles Böse. Oder jemand anders hat gesagt, der Zorn Gottes, das ist nicht etwa eine weitere Eigenschaft neben Gottes Heiligkeit und Gottes Gerechtigkeit, sondern der Zorn Gottes ist die Form, die Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit der menschlichen Sünde gegenüber annimmt. Mancher hat auch schon gesagt, der Zorn ist der Punkt, wo Gottes Liebe am heißesten brennt. Jemand hat gesagt, wir sind Gott seinen Zorn wert. Gott behandelt den Menschen nicht einfach wie einen Hund, der den Mund anbellt. Lass ihn doch bellen. Sondern wir sind Gott seinen Zorn wert. Er reagiert auf den Menschen. Er reagiert auch auf den Menschen, der sich seinem Anspruch verweigert. Der große Tag des Zorns, es sieht zunächst aus, als sei damit nun die Geschichte zu ihrem Ziel gekommen, als schließe sich nun unmittelbar die Wiederkunft Jesu Christi an. Diesen Eindruck hat man ja, wenn man Matthäus 24 liest. Die Endzeitrede Jesu in Matthäus 24, sie endet ja ganz ähnlich wie diese Siegelgerichte in Offenbarung 6. Matthäus 24, Vers 29 heißt es sogleich, aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern, der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen, also fast dieselben Worte, die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Nun beobachten wir ja in der Bibel öfters, das gehört einfach zum Wesen der biblischen Prophetie, dass hier manchmal Dinge unmittelbar aufeinanderfolgend erscheinen, die aber dann doch noch einmal zeitlich getrennt sind. Auch dazu ein Bild. Wenn man dieses Bild oberflächlich anschaut, dann könnte man denken, ja gleich da hinter dieser Hütte, da beginnen dann die Berghänge, die sich dann vollends hinaufziehen zu diesen vergletscherten Gipfeln. Aber in Wirklichkeit liegt ein tiefes Tal dazwischen. Und in diesem Tal liegt die französische Stadt Chamonix. Aber das ist hier nicht sichtbar aus dieser Perspektive, sondern es sieht so aus, als würden auf die Hütte dann direkt die dahinterliegenden Berge folgen. So die Sicht von Matthäus 24. Und die Offenbarung, die zeigt uns nun, dass da noch etwas dazwischen liegt, nämlich die Posaunengerichte und dann die Zornschalengerichte. Aber bevor ich noch etwas sage zu den Posaunengerichten, möchte ich noch was sagen zu dem ersten Siegelgericht, das wir ja übersprungen haben, zu diesem Reiter auf dem weißen Pferd. Das ist nun das rätselhafteste Gericht in dieser Gerichtsreihe. Und wenn man hineinschaut in die Auslegungen der Offenbarung, dann stellt man fest, dass es hier eine ganze Fülle verschiedener Auslegungen gibt. Welche Möglichkeiten gibt's denn? Manche haben gedacht, weißes Pferd, könnte es sich hier um Jesus Christus handeln. Aber dann stellt man fest, in Offenbarung 19 kommt zwar Jesus auf einem weißen Pferd wieder, aber sein Symbol ist das Schwert und nicht der Bogen. Andere haben gedacht, könnte es hier vielleicht um den Antichristen gehen. Aber der Antichrist wird ja in der Offenbarung durchgängig unter dem Bild des Tieres geschildert und taucht erst in Offenbarung 13 auf. Wieder andere haben gedacht, könnte es hier vielleicht um den Siegeszug des Evangeliums gehen, dass es gar nicht ein Gericht ist, sondern etwas Positives. Denn es heißt ja, dass dieser Reiter nun sieghaft durch die Welt zieht und manche haben dann auch den Bogen, der hier genannt wird, in Verbindung gebracht mit dem Wort Gottes. Wir lesen ja Apostelgeschichte 2, Pfingstpredigt des Petrus, und es ging ihnen durchs Herz, also das Wort Gottes, wie ein Pfeil, der die Menschen trifft. Was ist die wahrscheinlichste Lösung? Es ist eine Hilfe, wenn man diese Reihe der Siegelgerichte vergleicht mit der Endzeitrede Jesu in Matthäus 24. Dazu noch eine Folie. Augenblick. Sie können das jetzt natürlich von hinten wahrscheinlich kaum lesen, aber manche haben vielleicht auch so ein bisschen diese Endzeitrede in ihren groben Zügen im Kopf. Man stellt fest, Jesus spricht in der Endzeitrede fast von denselben Ereignissen, wie hier nun auch in den Siegelgerichten genannt werden. Jesus spricht davon, dass Kriege kommen werden. Jesus spricht von Hunger. Er redet von Erdbeben, er spricht von Verfolgung, also eben nun auch von Märtyrern. Und schließlich, er nennt dann auch diese kosmischen Zeichen, die seiner Wiederkunft vorausgehen. Und deshalb legt sich die Vermutung nahe, dass die Siegelgerichte denselben Zeitraum beschreiben, den Jesus auch in der Endzeitrede beschreibt. Was ist nun der weise Reiter? Ich denke, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre die, die ich schon genannt habe. Jesus redet ja in der Endzeitrede davon, dass bis zum Ende das Evangelium verkündigt werden wird. Also insofern könnte dieser weise Reiter nun tatsächlich für den Siegeszug des Evangeliums stehen. Aber wenn man die Reihenfolge beachtet und sich fragt, was steht bei Jesus am Anfang, dann sind es die falschen Christusse. Dass er sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Es werden falsche Christusse kommen. Und dann nennt er Krieg und Hunger und die anderen Ereignisse. Und so meine ich nun, dass dieser weise Reiter einfach symbolisch steht für all die falschen Heilsbringer, die schon die Weltgeschichte durchzogen haben und sich nun als Messias gegeben und verstanden haben und Menschen versucht haben, an sich zu binden und dabei nun auch sieghaft gewesen sind, mindestens für einige Zeit. Wenn wir nur denken an das letzte Jahrhundert, an die Zeit Adolf Hitlers, wie ihm nun damals die Menschen zugefallen sind, und ihm zugejubelt haben, dann könnte man in Adolf Hitler tatsächlich solch einen Pseudo-Heilsbringer, solch einen falschen Messias sehen. Und die Siegelgerichte würden dann einfach sagen, die ganze Zeit vom ersten bis zum zweiten Kommen Jesu Christi ist gekennzeichnet durch diese Geschehnisse. Da gibt's falsche Heilsbringer, da kommt es zu Krieg, da ist Hunger. Da wird die Gemeinde Jesu verfolgt, bis dann am Ende das Kommen Jesu Christi eingeleitet wird durch diese kosmischen Erschütterungen.